Wassereinbrüche gestoppt.
Gut, Johann. Sehr gut. Mal raus aus nassen Klamotten.
Bin ja doch mehr ein nuschelnder Typ.
Spezialauftrag.
Ich habe die Lautstärkeregler gefunden.
Flucht vor der Technik.
Pi mal Daumen, Nummer 1.
Pi mal Daumen unterwegs.
Hast mich gesehen?
So, ich habe den Maddel heute bei mir. Und meine Einstiegsfrage ist, was schraubst du?
Ja, im Kleinbootbereich und im häuslichen Bereich. Also Autos schraube ich auch, aber nur mit Anleitung. Fahrrad traue ich mir auch noch zu, gelegentlich. Ja. Und sonst technische Wunderwerke eher nicht so. Sobald es ein bisschen elektrisch wird oder elektronisch hier gar, bin ich sofort auf Rückzug, muss ich sagen. Ja. Elektrik geht noch, aber Elektronik nicht so gerne, ne.
Kann ich einfach nicht. Da helfe ich dann gerne aus.
Peter immer aus, das ist immer ein großer Vorteil. Hast du mal, kannst du mal, guckst du mal.
Jo. Ja. Schrauben ist dein Beruf im Moment.
Puh, das wäre, glaube ich, nur eine Teilbeschreibung, weil Schrauben ist eher so Randgeschichten. Also im Kleinbootbereich muss man halt gucken, ob die vorhandenen Verschraubungen noch stabil genug sind. Und da die Boote im Verleihbetrieb unterwegs sind oder auch in der Ausbildung, soll das schon alles ein bisschen halten. Und man will nicht, dass da irgendwelche Leute mit Schaden oder schwimmenderweise zurückkommen müssen. Das ist natürlich immer ein bisschen ungünstig. Also das ist aber eher eine Randgeschichte. Also mechanische Verbindungen zu checken, am Rande, sag ich mal.
Dann gucken wir uns das doch ruhig mal genauer an. Das Ganze ist eine Segelschule und das ist die Segelschule Bennewitz in Heiligenhafen. Und da bist du der wichtigste Mitarbeiter.
Der wichtigste, der einzigste und der letzte und der verbliebene, ja. So kann man es beschreiben, ja. Alles in einer Person.
Alles in einer Person, prima. Und ein Teilgebiet davon ist, dass du der Chefschrauber bist.
Der wichtigste, der einzige, der letzte und der verbliebene, ja.
Also ich kenne die Boote der Firma Bennewitz so seit ungefähr 40 Jahren oder mehr. Mhm. Und ich habe die auch in allen Zuständen erlebt. Und du sagst so, gerade in Standhaltung und Schäden ausbessern. Das sind Kleinboote, hast du gesagt. Und ich erinnere mich an die Möwe, das ist eine kleine Jolle. Und ich erinnere mich an die Meniere, das sind kleine Kajütboote. Was geht dran kaputt? Was machst du wieder heil?
Naja, es gibt verschiedene Irrwege, die man halt wie immer beschreitet. Und die Dokumentation der Reparaturen, das habe ich leider erst vor ein paar Jahren begonnen. Das ist ein bisschen spät gestartet, aber selber schuld. So dass man immer nicht ganz genau weiß, was vor 30, 40 Jahren da gemacht worden ist. Aber ich kann mich daran erinnern, dass die Boote in früheren Zeiten, also so bummelig 30 Jahre, schon mal recht gruselig aussahen, obwohl noch nicht so alt. Und mittlerweile, klopfe ich mir mal leicht auf die Schulter und sage, dass der Zustand etwas besser geworden ist, obwohl sie immer älter und älter werden. Sprich, 40 Jahre ist für ein Ausbildungsboot ganz schön lang. Da ist aber auch mein früherer Mitarbeiter, Herr Nentwig zu nennen, der da auch bestimmt noch einen Teil an der substanziellen Erhaltung dieser Dampfer beigetragen hat, denke ich mal, ja, doch, muss man schon so sagen. Also das bin ich nicht alles alleine, obwohl mittlerweile leider ja.
Ja, schöner geworden sind sie über die Jahre, finde ich.
Also ja, sie sind schöner geworden, es ist viel verändert. Es ist, der Rumpf ist halt noch original, aber Rig ist komplett anders. Ruderanlagen sind sowieso alle nicht mehr original. Schwerter, das ist einer der Irrwege. Na, Irrwege kann man nicht sagen, das ist guter französischer Bootsbaustahl, den sie da runtergehängt haben und der natürlich im Laufe der Jahrzehnte wegkorrodiert ist.
Bei den Menieren jetzt?
Ja.
Die Schwerter sind an sich ganz interessant bei diesen Dingen und ich erinnere mich da auch noch an Segeleien als Kind. Da war ich völlig fasziniert von den Dingern. Was ist das Besondere da dran?
Naja, dass man mit so einem Schwert, das ist so ein variables Anti-Abtreibblech, eben auch sehr gut in ganz flachen Regionen sich aufhalten kann, wo man ansonsten eher Fußgänger ist, kann man tatsächlich mit denen der flachgehenden Booten auch noch segeln. Und das ist eben in der Bennewitschen Ausbildungsbucht ist das so, dass an vielen Stellen ist es sehr flach. Und da muss man eben schon ein Boot haben, was auch bei ganz, ganz, ganz wenig Tiefgang noch einigermaßen das tut, was es tun soll. Und das ist tun längst nicht alle Boote.
Das war für mich immer so das Spannende daran, das sind Klappschwerter. Bei den kleinen Jollen werden die ja normalerweise gesteckt von oben oder werden einfach per Hand runtergeklappt. Und was ich toll fand als Kind war, das war dann mein Job, mich um das Schwert zu kümmern. Und das war erstmal relativ schwer, weil es nämlich aus Metall ist. Und das war mit einer Kette versehen, die man durch ein Loch ziehen musste, um das Schwert hochzukriegen und dann in einen Schlitz drehen, um das Ganze wieder zu verriegeln. Hat sich an der Konstruktion irgendwas getan über die Jahre?
Jo, da hat sich einiges getan. Es gibt noch Modelle, die mit diesem klassischen Schwertrasselgeräusch, mit diesem Kettenrasselgeräusch unterwegs sind. Aber viele, viele sind modifiziert auf normalen Flaschenzug mit Seil umgelenkt und sind eben auch nicht mehr original die Rostklumpen, die drunter waren, sondern A4-Schwerter, was dann den Nachteil hat, dass die Drehachse der Bolzen, auf dem das Schwert sich dreht, durch das A4 sehr schnell durch Galvanik oder andere Korrosionen schlicht und einfach zerfressen worden ist. Das geht innerhalb von ein, zwei Jahren, dass so ein 10mm Bolzen einfach weg ist. Schwupp.
Die sind... Also die Schwerter sind aus Edelstahl, aus rostfreiem Stahl?
Die neuen, ja. Die alten sind aus Bootsbaustahl, ganz normal.
Haben aber einen normalen verzinkten Bolzen oder was?
Ist nee, das ist ein A2-Bolzen, der da drin ist. Das ist schon was Vernünftigeres, aber das langt nicht, also qualitativ nicht.
Und die korrodieren weg?
Ja, das sieht aus, als würde da drauf geschossen mit Schrot. Also das ist... Galvanik, würde ich mal sagen. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Es ist richtig wie ein Schweizer Käse mit so Einschüssen, Löchern drin. Und das ist einfach nach kurzer Zeit weg, so 10 mm Bolzen. Das geht erstaunlich schnell.
An einer bestimmten Stelle? Oder?
Ja, so eben da, wo das Schwert aufliegt. Wo Kontakt vom Schwert zum Bolzen ist.
Und das heißt, da irgendwie die bilden ein galvanisches Element? Unterschiedliche.
Das Galvanik ist, glaube ich, sind Ströme zwischen verschiedenen edlen Metallen, die da so hin und her zwitschen. Und die Profis haben dann für sowas immer irgendwelche Opferanoden aus Zink, die dafür sorgen, dass sich die Anode opfert und eben nicht das geringerwertige Metall. Und das geringerwertige Metall ist in dem Fall leider dieser beschissene Schwertbolzen geworden, durch die Veränderung der Schwertmaterialqualität. Und das war dann ein kleines Eigentor. Also man hätte im Nachhinein betrachtet doch lieber wieder Bootsbaustahlschwerter da untergebracht. Die haben ungefähr 20, 25 Jahre gehalten. Und diese A4-Schwerter halt natürlich so eher 250 Jahre. Aber das braucht von uns ja wahrscheinlich niemand.
Das heißt, im Schwert siehst du da nichts von der Galvanik. Nein. Aber der Bolzen, der ist nach zwei Jahren weg.
Explosiv zerschossen, ja. Und das Auswechseln von solchen Bolzen, das kann, glaube ich, außer mir nur Herr Nentwig bestätigen, ist ein Horrorjob. Und das taucht dann immer mal auf.
Das bringt mich da gerade auf eine andere interessante Konstruktion. Wie kommen die Boote überhaupt in die Werkstatt? Oder wie kommen sie überhaupt aus dem Wasser und von da in die Werkstatt, dass man da irgendwas dran schrauben kann?
Ja, das ist eine spannende Geschichte. Ich weiß gar nicht genau, wo ich das her hatte. Also es liefen immer irgendwelche Gerüchte darum, dass man sich mal einen Gabelstapler kaufen müsste, oder sonst was, der geländegängig ist. Und ich weiß es nicht, ich glaube, ich habe nur irgendwie gesehen, dass irgendwelche Pazifikfischer mit irgendwelchen alten Treckern ihre Boote immer rauf und runter ziehen. Und ich glaube fast daher bin ich da irgendwie drauf gekommen, einfach einen Trecker zu nehmen und die Hydraulik von hinten mit der Ackerschiene mit zwei Telegrafenmasten so zu modifizieren, dass man da ein Boot drauf zieht auf diese Holzmasten und die dann einfach anhebt und mit dem Trecker beliebig durch die Gegend fährt. Was im Prinzip nur noch Lagerböcke, die zu basteln waren, bedurfte. Und somit funktioniert das, dass ich im Einmannbetrieb, weil ich bin immer der letzte, einzige und verbliebene, die 350 Kilo Boote, sag ich mal so, alleine von A nach B in die Werkstatt reinkriege und draußen beliebig auf dem Platz verteilen kann, auf dem Lagerplatz.
Was wiegt so ein Boot?
350 von bis. Ne, es sind da diverse Bauschaumsünden passiert. Und der Bauschaum zieht sich halt ein bisschen mit Wasser voll und so, dass die Boote leicht unterschiedlich gewichtet sind. Ja.
Und Sie haben dann Ihren Wasserballast unten drin?
Noch. Richtig, das war eine Sache, die man nicht mehr ganz verhindern konnte. Bei vorherigen Bastelgenerationen ging es darum, die Stabilität des Bootes im Sitzbereich zu erhöhen. Und da kam irgendjemand auf die prima Idee, man nehme doch einfach Bauschaum, fülle das darunter aus, hat somit gleich einen Auftrieb erzeugt, einen Festauftrieb und stabilisiert das ganze Boot, was wahrscheinlich auch für eine Saison, also für ein Jahr, gar nicht mal so schlecht als Idee war.
Solange da kein Wasser reinkommt.
Ja. Ja, und Bauschaum ist nun mal hygroskopisch. Das lässt sich leider nicht verhindern. Und auch ein geschlossen puriger Polyurethan-Schaum oder was jeder Bootsbauer auch verwendet. Schaum ist immer scheiße. Das fängt alles mit SCH an. Das hat im Wasser nicht viel verloren. Also das ist auch eine großartige Erfindung der Bootsbauindustrie. Also die Restaurationswerften, die solche Schaumschäden reparieren, die verdienen sich da relativ dick und dusselig dran, weil es recht aufwendig ist und das ist eigentlich ein Dauerpatient irgendwie. Also der ein oder andere Spezialbetrieb sagt immer, ja, kriegen wir irgendwie hin, aber dieser sogenannte Sandwich-Bau ist, sag ich mal so, recht schwierig. Weil das kriegt man durch Trocknen und Entfernen der äußeren Deckschicht des Rumpfes einigermaßen hin und die schieben das dann in so Backöfen und dann steht das da irgendwie 14 Tage, 3 Wochen, sonst wie lange drin rum und kostet einen Haufen Energie und wird dann auch einigermaßen trocken. Nur der Schaum in seiner Struktur ist auch nicht mehr das, was er immer war, weil er soll eigentlich auch ein bisschen Statik übernehmen und das kann er denn nicht mehr, weil das immer doch ein bisschen Druck von irgendeiner Seite gibt, von außen oder von innen.
Der wird zu bröseln.
Ja, der wird komprimiert ein bisschen und steht an der Luftschicht, dann delaminiert das ganze Geschäft ein bisschen voneinander, dann ist der Schaum nicht mehr genau am Laminat, dann ist da Luftschicht zwischen und somit ist die ganze Sache im Prinzip dann eher was für die Mülltonne, aber naja, für die Werfen ist es gar nicht schlecht. Die verdienen da, glaube ich, gar nicht wenig dran an so eine Restauration. Ne, man muss ja sich die X'en mal angucken, ob die nun von Krische Heinrichs oder von sonst wem ist. Da ist immer Bastelarbeit dran, weil das sind genau die Modelle, die eben auch mit Sandwich gebaut sind. Ist auch schön, so lange wie es neu ist. Ja. Mhm. Schön leicht, schön schnell. Mhm.
Zu der Hebeaktion mit dem Trecker, wie sah das vorher aus? Also ich weiß, der ist ja erst seit ein paar Jahren.
Ja, mein vorheriger Mitarbeiter hatte da von Firma Bolt geerbt, geliehen, wie auch immer. So eine
Minidumper.
So hieß das Ding, ne? Minidumper. Ja. So eine kleine Dieselschütte mit Hecksteuerung. Und da haben wir aus dicken Niro-Trägern einen Trailer gebastelt gekriegt, den haben wir nicht selbst gebastelt, den haben wir irgendwo basteln lassen und da konnte man die Boote dann drauf schieben im Wasser und dann musste man was hatte der, 20 PS, sowas schätze ich mal.
Das ist ja ein Einzylinder, hat es diese.
Ja, und das Samson oder wie das Ding hieß, Samson. Ja. Und damit musste man das dann.
Sambron,
ja, klingt auch gut. Relativ steilen Weg hochziehen und das schaffte dieses Gerät ab und zu mal, aber eben auch ab und zu mal nicht, ging dann auch gerne mal aus. Es war also immer etwas mühsam. und auch als Einhändel, Einmann nicht so ganz zu gewährleisten. Weil das Boot aus dem Wasser rauskriegen ist gut, aber das Boot von diesem Trailer runterzukriegen ist schwierig.
Ich finde das ja immer ganz witzig, wenn man so ein Problem wirklich alleine lösen muss, kommt man auf ganz neue Ideen. So üblicherweise hast du Leute um dich rum und sagst hier, fass mal kurz mit an. Wenn du dann aber alleine da stehst, dann machst du dir erstmal Gedanken, was du für Konstruktionen brauchst, was du für Vorrichtungen brauchst, für Hebe- und Haltewerkzeuge. Und dann hast du meistens zu wenige Arme und die sind auch noch zu kurz, um irgendwie an der einen Ecke festzuhalten und an der anderen Seite was zu schrauben.
Ja, das ist ein schönes Beispiel für die Langsamkeit des menschlichen Gehirns. Weil das Problem ist ja nun ein langwieriges. Und der Segelschulbesitzer hatte das früher immer in so konzertierten Aktionen versucht zu lösen, dass solange noch Segelschüler da waren, der ganze Haufen mit anschasste und dann in so einer gemeinsamen Hauruck-Aktion die Boote irgendwie raus und gewöltert und auf den Kopf gedreht und hast nicht gesehen. Und dann lagen sie da über Winter und wurden im Frühjahr dann mit Antifaulingen kalfatert und irgendwie wieder ins Wasser wieder hineingeschubst und schwammen dann auch nochmal eine weitere Saison. Aber Reparaturen blieben halt einfach aus, weil man konnte es nicht wuppen. Ne? Also man kriegte die Boote nicht bewegt. Das war schon schwierig. Und man spricht da eben nicht von zwei Personen für die 350 Kilo Minimum, sondern eher von 6 bis 7, die man auf jeden Fall brauchte, um die Dinger da irgendwie hin und her zu wuppen. Und die hast du nicht zur Hand.
Ja, da erinnere ich mich auch noch gut dran, in der Zeit, als ich da öfter dabei war, bei der Segelschule. Stichwort Segelschule. Das heißt, das sind Ausbildungsboote und das heißt auch, dass da üblicherweise Leute drauf sitzen, die wenig bis gar keine Ahnung davon haben, wie man mit so einem Boot überhaupt umgeht. Was sind die technischen Folgen?
Naja, die technischen Folgen sind im Prinzip, dass ich die letzten Jahre einen gesicherten Arbeitsplatz habe, weil die Schüler sorgen dafür, dass doch immer das eine oder andere kaputt geht, was natürlich letztendlich immer an den Ausbildern liegt, weil die Schüler können da nichts für, das ist immer
der Ausbilder. Im Zweifel wissen sie das noch nicht.
Ja, der Ausbilder, der irgendwas nicht richtig erklärt hat oder eben einfach zu früh das Boot verlassen hat und die Leute allein fahren lässt, fahrlässig.
Was sind da so die typischen Stellen, wo was bricht und biegt?
Typische Stelle ist eigentlich der Mittelbereich. Im mittleren Bereich, das weiß jeder gute Seepirat, sind die Boote immer am weichsten. Wenn man also irgendwo tiefer eindringen will in eine Bootsmaterie, dann rammt man die am besten im mittleren Bereich rechtwinklig. Bei Yachten ist es der Klobereich und bei unserem Booten ist es halt kurz hinter dem Häuschen. Da sind die sehr schön weich, da kann man richtig schön tief reinfahren und das klappt auch immer gut. Rechtwinklig vor allen Dingen, ja. Wenn die stumpf aufeinander zufahren, Bug an Bug, also gegeneinander, crashen sozusagen, da passiert relativ wenig. Also die Rigs verhaken sich miteinander, das Teil obenrum, Masten ineinander vertüdelt, das kommt mal vor.
Also wenn jemand weiß, wie man mit so einem Ding umgeht, dann gibt es da gewisse Regeln, Vorfahrtsregeln, wie auf der Straße auch. Und man versucht möglichst eine Kollision zu vermeiden, indem immer einer weiß, wann er rechtzeitig abbiegen muss oder was auch immer. Und bei den Segelschülern, da macht es mehr Geräusche.
Ja, naja, es ist ja eine Grundsatzregel beim nicht nur beim Seeverkehr, aber bei dem auch, dass Kollisionen zu vermeiden sind. Das Schöne ist natürlich, wenn zwei aufeinander zufahren, die beide die Kollision vermeiden wollen, dann hat man diesen Schlangenlinien-Effekt, die schlängeln aufeinander zu, beide weichen immer symmetrisch aus und treffen sich dann irgendwann doch, weil, naja, ausweichen ist natürlich wohin. Ne? Und wenn der andere genau in dieselbe Richtung ausweicht, in die man selber gerade ausgewichen ist, dann ist der Crash ziemlich sicher.
Und dann bohrt sich eine Jolle rechtwinklig in die Seite der anderen rein?
Nee, das ist nicht der klassische Problemfall. Der klassische Problemfall ist, dass ein Boot manövriert, also im Normalfall in eine Wende fährt. Also das ist ein Segelseitenwechsel, wo der Wind von vorne kommt und nicht geguckt hat, ob denn nach der Wende noch freier Seeraum ist. Und da kommt dann jemand rechtwinklig auf sich zugefahren. Plötzlich taucht er auf, der war vorher nicht zu sehen, war nicht im Sichtfeld. Und für den
aus
war die Wende
dem Nichts.
Aus dem Nichts, weil das sind ja U-Boote, ne? Ja. Schon sind sie da. Und für beide ist die Situation neu und es ist ganz erstaunlich, Segeln ist immer irgendwie kein Hochgeschwindigkeitssport. Aber in dem Moment gibt es dann wirklich tatsächlich nur noch so eine Sekunde Zeit, irgendwas zu tun. Und die Anfänger erstarren gerne in Ehrfurcht und tun erstmal nichts und dann crasht das eben gerne.
Nach dem Motto, wenn ich nichts tue, dann mache ich auch nichts falsch.
Genau. Mach das Bild hier mal weg, dann wird die Fernbedienung gesucht und ich hätte gerne ein anderes Programm. Ja, nee, gibt's gerade nicht. Das ist live dabei. Und dann gibt es diesen rechtwinkligen Crash, der eigentlich zu den größeren Schäden führt. Also frontal ist immer ganz erstaunlich, das geht aneinander vorbei, aber rechtwinklig eine Wende oder ein Ableger oder irgendwas, wo dann plötzlich die Verkehrssituation eine andere ist, das ist das, was zu größeren Schäden führt.
Und das macht Schäden am Rumpf, also im GFK, Teile sind aus glasfaserverstärkten Kunststoff zusammen laminiert und das bricht, bevor es biegt. Nee, das biegt erst und dann bricht das.
Das ist eine recht steife Verbindung, also das ist zerbröselt dann schon recht gut. Also so, es entstehen kleine Risse, das sieht nicht weiter schlimm aus, es ist ein bisschen Farbe ab. Dann guckt man auch, ja, ist ja nur Farbe ab. Wenn man dann genauer guckt, sieht man, nein, es ist nicht nur Farbe ab. Das ist an der Stelle schlicht und einfach durchgebrochen. Das Glas, es ist ja nur Glas, was das zusammenhält.
Also ganz, ganz feine Glasfäden, die dann reißen, wenn sie zu.
Ja, richtig. Und wenn man das dann reparieren will, dann nimmt man die nicht mehr so fein Glasfäden, sondern eher die Nummer dicker oder drei Nummern dicker mittlerweile. Also haue ich da richtig so eine Art Teppich drauf. Mhm. Ja, von Bootsbauern empfohlen, dass man nicht so viele Schichten braucht und eben auch eine stabile Qualität herstellt. Das sieht wirklich aus wie so ein geflochtener Teppich. So multidirektionales Zeug. Und das hat eine schöne Festigkeit in verschiedene Richtungen.
Das sind die Glasfasermatten, die da drauf kommen. Ich kenne zwei Sorten davon. Einmal, was du sagst, wo praktisch die Glasfäden kreuz und quer in alle Richtungen laufen. Und dann gibt es noch welches, das sieht aus wie ein gewebtes Tuch. Das hast du nicht im Einsatz. Das hätte ich jetzt spontan gesagt, dass
das ich
irgendwie
noch
stabiler aussieht.
Ja, das habe ich noch, aber ich nehme es nicht mehr, weil es eben nur bidirektional ist. Ich glaube, nur in zwei Richtungen stabil ist. Oder noch schlimmer, nur unidirektional, da fehlt es mir ein bisschen. Roving nennt sich das Zeug. Das ist auf jeden Fall bei weitem nicht so stabil und auch nicht so schön zu verarbeiten, wie dieses multidirektional, was wirklich so ein Handtuchcharakter hat. Das ist also wirklich wie Stoff, fühlt sich das an. Schön ein bisschen dicker und schön schmusig zu verarbeiten, schön um die Kurven rum. Ne? Und das,
okay,
ist ein nettes Zeug.
Also die Matten sind von vornherein dicker, nicht wie es ursprünglich beim Bootsbau gemacht wird, dass da eine Schicht auf die andere kommt, nacheinander laminiert, sondern gleich eine dicke Schicht Gewebe drauf.
Zum Reparieren.
Wohlgemerkt,
wenn ich neu bauen würde, wüsste ich gar nicht, wie ich das machen sollte. Also ob ich da auch mit so einem multidirektional irgendwas werden kann oder ob man da mit dem Abreißgewebe, nennt sich das Ding, dieses Zerzupfte, erstmal anfangen muss, was ich bei den Reparaturen natürlich mache. Als Verbinder kommt da immer so ein bisschen dieses haarige Zeug drunter, diese Abreißmatte, damit das schön sich verbindet mit der multidirektionalen Matte.
Okay. Und das wird aufgeklebt?
Ja, das wird aufgeklebt. Da ist immer die Gewissensfrage mit oder ohne G4. Der Spezialist macht dann eine Klebeprobe und sagt, jo, das, wo ich das draufkleben möchte, ist so, dass mein Material sich damit verbindet oder oh nee, das verbindet sich nicht richtig gut.
Was heißt G4?
Polyurethan Haftgrund.
Also praktisch eine Grundierung, bevor
man da mit Matte drauf arbeitet. Ja. Und das war früher bei uns grundsätzlich so, dass wir das G4 genommen haben. Aber man muss ab und zu mal mit jemandem sprechen, der da Ahnung von hat, bin ich nicht. Also und die sagten dann, ja, nee, G4 ist gar nicht immer gut. Guck mal erstmal, ob das nicht auch so hält. Und dazu muss man dann eine Klebeprobe machen. wo ich dann aber als Bastelschlampe auch eher nicht zu lange, ich gucke mir das an und sage, jupp, das sieht gut aus, das geht ohne G4 oder ohne, das ist alles sehr bröselig, da müssen wir erstmal noch ein bisschen Haftgrund drauf tun. Aber das entscheide ich nach Bauch, also nicht nach irgendwelchen Erfahrungswerten oder schon gar nicht Wissen.
Nicht so ganz wissenschaftlich.
Nein, gar nicht. Die ganze Reparaturgeschichte nicht wissenschaftlich ist und schlicht und einfach nur aufgrund von Dokumentationen mittlerweile nachvollziehbar ist, ob das, was man gemacht hat, tatsächlich auch das nächste Jahr überlebt oder nicht. Das haben wir leider, wie gesagt, etwas spät angefangen.
Wir haben also jetzt auf die kaputte Stelle einen Haftgrund aufgetragen oder auch nicht. Und dann haben wir das Glasfasergewebe. Das wird getränkt, wenn es da drauf kommt.
Nee. Nicht was?
Nein.
Nein? Nein. 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 Also das ist vom kompletten Reparaturansatz geht es sowieso erstmal damit los, dass man die zu reparierende Stelle freilegt. Man klebt nicht auf Farbe oder auf Gelcoat irgendwas drauf.
Also Untergrundvorbehandlung
erstmal. Sprich mit einer Flex oder anderem groben Werkzeug erstmal die ganzen Farbschichten runter, die da nun nach 40 Jahren auch schon mal drauf sind, um dann tatsächlich mal irgendwann auf einen laminathaltigen Bereich zu kommen. Und lose Laminatschichten auch entfernen. Also Flex ist schick. Ich mache, wenn ich Lust und Zeit habe, die Stelle nicht zu groß ist, auch gerne mit so einem, das darf der Tischler nicht hören, mit einem Holzbeitel dran rum, weil dann habe ich eine raue Geschichte, die ich da herstelle, wo die neue Matte auch wahrscheinlich schicker drauf hält, aber was weiß ich. Flex ist normal.
Ja.
Da einmal ordentlich die Schichten runter.
Es also es soll so möglichst rau sein, damit...
Ja, und die Farbe muss runter. Und ja. das Gelcoat ist so ein Mantel, wie man der Name schon sagt, und so ein Dickschichtfarbe, die einmal um das ganze Boot drumherum gestrichen ist, um dieses getränkte Glasfasergelege ein klein bisschen abzudichten. Die Skillcoat ist auch nicht ganz wasserdicht, ziemlich, aber nicht ganz. Und dieses Skillcoat ist zum Draufkleben von Matte, kann man machen, es hält manchmal auch nicht. Also ich schleife es eigentlich immer runter bis auf Mattenlage. Was bei den Booten eigentlich auch immer geht, da findet man immer irgendwann eine Schicht. Mhm. Aber es dauert da im Moment nicht, einfach draufkleben. Nee, das Zeitaufwendige ist die Vorbereitung. Das dauert lange.
Ja.
Ist auch sehr schön dreckig, ja.
Und gut, wir haben Untergrund vorbehandelt. Wie geht's weiter?
Wir haben alles schön abgeschliffen, wir gucken uns das an, wir fegen das nochmal schön ab, saugen nochmal ordentlich drüber und entscheiden dann, ja, G4 oder nicht. Dann rühren wir ein klein bisschen Isoptalharz an. Da gibt es so verschiedene Harze. Und seit ein paar Jahren haben wir den Chef dazu überredet, ein bisschen mehr Geld auszugeben und Isoptalharze zu nehmen und keine Ortoptalharze. Diese Ortoptalharze, das ist mehr sowas für eingegossene Trockenfische oder sonst was, die man sich so aufs Regal stellt.
Was Dekoratives.
Ja, da kann man schöne Sachen im nicht wasserbelasteten Bereich mitmachen. Ich habe es auch nochmal irgendwie ab und zu benutzt, aber nicht so richtig, nicht mehr gerne, seitdem ich mir die Bedienungsanleitung mal genauer durchgelesen habe, was dann nach 20 Jahren auch mal Zeit wurde. Oh, das ist nur teilweise wasserbelastbar. Ja, gibt's da nicht was anderes? Jo, das kostet aber viel mehr Geld. Naja, was soll's denn? So eine Reparatur kostet auch viel Geld. Dann nimmt man doch lieber ein bisschen was Besseres.
Und die Boote haben sich inzwischen selbst bezahlt.
Die sind amortisiert. Die sind schon fast atomisiert, aber erstmal sind sie amortisiert. Ja. Das ist schon mal der richtige Weg. Die haben sich mit Sicherheit bezahlt. Ja. 40 Jahre Segelschule, das hat noch nicht mal ich geschafft. Und ich bin deutlich in einem schlechteren Zustand als die Boote, glaube ich.
Ja, schlechtere Wartungszustände.
Ja, meine Wartung ist nicht so doll. Es ist so ein bisschen hier und da, naja, und mit Laminieren. Obwohl mittlerweile müsste ich auch genug von dem Zeug haben, eigentlich. Aber es ist immer an den falschen Stellen, ja. Im Gehirn.
Das heißt, wir haben was mit dem Harz gemacht jetzt?
Wir haben schon den Untergrund geschliffen, vorbereitet, gereinigt und hast du nicht gesehen. Und dann gucken wir uns die Stelle mal an. Fangen schon mal an, aus diesem Multidirektionalgewebe entsprechend große Stücken für die zu reparierende Stelle auszuschneiden. ja, die Profis machen das denn so, dass sie das überlappend herstellen, dass sie erstmal klein anfangen, dass die ganze reparierende Stelle mehr so eine Art Kuhle ist, die man dann mit langsam größer werdenden Stücken auffüllt. Also nicht nur eine Lage, sondern mehrere. Das sind ja, so Sachen, mache ich auch gerne mal, wenn es dann eine plane Stelle ist. Aber ich habe es oft mit Überkopfreparaturen oder mit Senkrechten zu tun. Und das ist nicht so ganz einfach, da mit einem Haufen Matte und Harz, was gerne mal rausläuft, das in entsprechende Form zu bringen.
Was ist denn der Gedanke dahinter, dass man das so überlappend aufbaut?
Um die Stabilität herzustellen, um da möglichst die Stelle so stabil zu machen wie den Rest.
Spannungsverläufe
möglichst flach zu halten. Und da gibt es schlaue Formeln, dass man bei einem Loch von der und der Größe mindestens so und so viel wegschleifen muss, um dann mit solchen Placken in der Größe irgendwas zu werden, was in hochbelasteten Stellen auch bestimmt sinnvoll ist, sich das ein bisschen genauer durchzurechnen. Ich bin da eher Pi mal Daumen unterwegs, gucke mir das an und klebe da irgendwas rein und gucke, dass das einigermaßen schick aussieht. Und sag mal so, die Stellen, die man da repariert, die sind im Allgemeinen auch stabiler als das Umfeld. Also das ist bricht dann daneben, dahinter oder sonst wo, wenn da wieder so ein Crash passiert. Und das sind einfach auch schon richtige Einschläge, die da passieren. Also das ist wahrscheinlich auch ganz gut, dass das Boot dann irgendwann mal nachgibt, weil sonst gibt es da vielleicht doch nur irgendwann noch so einen Haufen Staub, der langsam im Meer versinkt. Ja,
das stabiler als das Original?
Ja, da gehe ich mal von aus, ja.
Weil es besseres Material ist?
Ja, richtig, weil dieses multidirektional, das sieht man da bei den Booten nicht so. Die sind ja nun mit mindestens 40 Jahre alt, also 40 ist Minimum. Die haben wohl dieses Rohwing, dieses mit Kett und Schuss, dieses einfach nur gegeneinander verwebte Material haben sie verwendet, das kann man erkennen, aber so multidirektional habe ich da nicht so gesehen, nee. Mhm. In den Ecken und Stellen, nee. Ja, nicht so. Naja, dann füllt man die zu reparierende Stelle langsam mit diesen größer werdenden Stücken auf, tupft da immer ein bisschen Harz dazwischen und guckt, dass die Stellen auch durchtränkt sind. Es ist immer so, dass man so wenig Harz wie möglich nimmt, weil das ist gewichtsoptimiert, ne, weil das Harz selber hält eigentlich nicht, es ist das Glas, was hält. Und das ist, wenn man im Rennbootbereich unterwegs ist, ganz bestimmt auch sehr wichtig, wirklich wenig Harz zu nehmen für die Schulboote.
Aber es leuchtet zumindest so weit ein, dass das Harz ja nicht zugstabil ist.
Nö, das ist einfach nur der Verbinder, ne? Der Kleber, mehr soll es nicht sein.
Ja.
Und das ist schon richtig, dass man da nicht durch viel Harz viel Stabilität herstellt, das ist nicht sehr wahrscheinlich. Da kann man nicht von ausgehen, dass sich da irgendwas stabilisiert mit. Ne? Da ist schon viel Matte und wenig Harz besser, aber eben auch nicht zu trocken, dass man da irgendwelche nicht durchtränkten Stellen hat oder eben auch Luftanschlüsse.
Das wollte ich gerade fragen, wie sieht das mit Luft ein?
Drückt man mit dem Pinsel raus, es gibt so Andruckrollen, kleine Scheiben, Stahlscheiben, mit denen man das auch rausdrücken kann.
Ja, aber dann nicht wieder das abziehen sollen, während man drüber rollt.
Ja, das ist aber bei mir mega out. Ich mache das mit dem Abreißgewebe, jetzt kommt der Ausdruck nochmal. Also mit dem, das ist ein Nylon-Vlies, ganz dünn, bisschen dicker als eine Damenstrumpfhose. Nicht viel, aber ein bisschen. Mhm. Und da schnippelt man ein Stück von aus, nachdem man mit dem Laminieren fertig ist, legt man dieses Nylon auf die laminierte Stelle drauf und drückt da mit seinem Handschuh drauf rum, bis man dann auch eine entsprechende Form hat. Und damit kann man die Luft auch recht schön rausdrücken, wenn da noch was drin sein sollte.
Und
dieses Abreißgewebe hat den Vorteil, eben formgebend.
Bleibt das drauf?
Das bleibt erstmal drauf, bis es hart ist. Und dann kann man das Schöne an dem Zeug einfach wieder abziehen. Man hat eine relativ schicke Oberfläche, je nachdem, wie gut man das gedrückt hat. Eine relativ schicke
Oberfläche. Ach so, so siebartig in der Struktur.
Und das ist dann auch noch eine sehr schöne Struktur, um da dem letzten Arbeitsschritt, Gelcode oder Farbe, noch ein bisschen besseren Halt zu geben.
So als rutschfeste Sitzfläche oder sowas?
Nö, da kommt noch Farbe, kommt dann nur mindestens noch drauf. Meistens auch noch ein bisschen Gelcode, also dass man das wieder etwas verschließt. weil diese laminierten Stellen sind sowieso nicht wasserdicht. Also das gibt immer Wasser ab oder nimmt auch Wasser auf, je nachdem, wo es denn ist. Müsste auf jeden Fall Gelcoat drauf, wenn es im Unterwasserbereich ist. Überwasserbereich ist, ja, ist auch schicker. Also kriegt man die kleinen Wellen und Dellen noch ein bisschen mit dem Gelcoat raus. Das ist eine dicke Farbe, die man da aufträgt. Und damit kriegt man das noch ein bisschen schicker. Ne? Aber man muss sowieso immer noch mal schleifen. Und wenn man es gut machen will, so wie der Bootsbauer das macht, der macht dann davon mehrere Arbeitsgänge, arbeitet dann mit Gelcoat oder Topcoat und schleift und macht es 2-3 Mal und dann kriegt er einen Übergang hin, den man eigentlich nicht mehr sieht.
Das wäre die nächste Frage jetzt. Wie sieht das Ergebnis aus? Kann man das unterscheiden von dem, wie es vorher aussah?
Liegt einzig und allein an dem Reparierenden. Wie viel Zeit und Lust hat er, da nun in die Arbeitstiefe zu gehen und versucht, dass diese Stelle nun wirklich super, super gut aussieht. Ja, das ist ein bisschen eine Zeitfrage, muss man ganz klar sehen, dass die Aufregung natürlich auch im Quadrat zu der eingesetzten Arbeitszeit steigt. Und wenn man da ein Boot richtig schicki, super optimal laminiert hat und die Jungs gleich in der Jungfernfahrt das Boot liegt kaum im Wasser, erstmal schön auf die Mole fahrt, Schredder, denn man da als Reparierender wahrscheinlich sicher mit Blaulicht vom Gelände unterwegs.
Das passiert das mit dem Reparieren üblicherweise in der Saison, wenn die im Einsatz sind? Oder ist das
üblicherweise im Winter. Das ist der Standard-Winterjob.
Das heißt, man versucht, die so lange wie möglich am Schwimmen zu halten über den Sommer?
Was auch relativ gut gelingt. Das ist, dafür sind die einfach auch zu stabil und auch vom Zustand her zu ordentlich. Also es gibt immer mal Ausfälle, die dann aber auch in der Saison repariert werden, wenn sie auf ein Unterwasserhindernis fahren, dass sie das Boot lochen und das kommt mal vor, ist nicht oft. Und Lackschäden oder Gelcoat-Schäden, das interessiert in der Saison erstmal nicht, dann fahren die damit weiter. Mhm. Das ist nicht dramatisch, also das ist einfach mal ein optisches Problem, da wird dann nicht so viel dran gebastelt. Aber Löcher im Unterwasserbereich natürlich, die müssen zu, weil da immer mit einer Pütze rumfahren, ist doch ein bisschen anstrengend.
Und das ist dann praktisch die Winterwartung, dass alle Boote nacheinander in die Werkstatt kommen und wieder für die nächste Saison irgendwie dicht gemacht werden.
Ja, das ist, wie gesagt, das ist nicht so, dass die Boote mit Löchern irgendwie aus dem Wasser kommen. Das gibt's eigentlich nicht, nee. Es ist immer ein Zettel, den man sich schreibt, wenn man sagt, das und das Boot hatte das und das, was im Laufe der Saison aufgefallen ist, dass man das ein bisschen abarbeitet und sagt, ja, der hat irgendwo Wasser gezogen, man konnte nicht klar sehen, wo. Dann guckt man nochmal, wenn es denn in der Werkstatt drin ist, guckt man nochmal ein bisschen nach mit ganz viel Licht und ganz viel Optimismus und sucht feuchte Stellen, wo dann Wasser raustropft oder auch nicht. Da gibt es immer schöne Geschichten zu diesem Wasser.
Das Boot ist nicht wasserdicht, da läuft Wasser raus.
Ja, das ist ein Scheiß, echt. Und dann hast du da mit der Baustrahlerlampe das Ding von unten abgeleuchtet, von vorne bis hinten und sagt, alles gut, alles schick, schön geschliffen, keine nassen Stellen zu sehen, sieht aus nicht aus dem Laden, aber fast. Dann fängst du an dann mit dem Unterwasserfarbanstrich, mit Anti-Fouling, pinselst das schön ein. Und dieses Anti-Fouling, das scheint irgendwie auch einen osmotischen Druck auf die darunterliegenden Schichten auszuüben. Und plötzlich, an einer Stelle, pisst ein richtig schöner Wasserstrahl raus. Hatte ich mehr als einmal.
Aber das erst, wenn die Farbe drauf ist.
Erst in dem Moment, wo ich anfange, das Boot, was eigentlich fertig ist, zum Finishen. Und dann schon Maler. Und plötzlich, pssst, richtig so ein schöner Strahl, irgendwo aus dem Rumpf raus. Und dann siehst du so Haarnadel, große Löcher. Das, geil. Dann kannst du erstmal mit dem Streichen aufhören und dann deine Lochsuche nochmal ein bisschen intensivieren. Das ist immer schick, ein besonderes Erlebnis. Da kommt viel Freude auf. Eigentlich bist du fertig, aber nee, kannst nochmal anfangen.
Und solange die im Wasser lagen, ist da nichts aufgefallen?
Es ist, wie du schon richtig sagtest, Wasser, Kondensatwasser, Regenwasser, sonstiges. Das ist immer ein bisschen Feuchtigkeit im Boot. Und das ist, wenn du da einmal die Woche oder einmal am Tag mit dem Schwamm unten durchwischst und dann einen halben Liter Wasser rausholst, das ist nicht weiter nennenswert.
Weil keiner weiß, wo es herkommt.
Weil man nicht weiß, wo es herkommt. Hat es irgendwo in der Ecke gestanden, hat es geschwappt, ist es irgendwie reingeregnet, sonst wo, wie auch immer. Das ist nicht dramatisch, da führt niemand Buch drüber. wenn er zwei Mann mit einem 10-Liter-Eimer um ihr Leben eimern, dann ist das ein Eintrag wert und sagt man, jo, das hat wohl ein größeres Loch, das ist nicht mehr so ganz fahrbereit. Aber so mini Wassereinbrüche, das wird nicht weiter dokumentiert, da sagst du dann, ja, es ist in Ordnung, kann man mit leben. Aber es gibt Wunderbode, ne, wo man es aufgeschrieben hat, zieht Wasser und man sucht und sucht, ja, findet man nicht. Das ist dann gerne irgendwo im Schwertkasten, wo man natürlich nicht rankommt und auch ganz schlecht sehen kann, dass es da dann irgendwo, weil es ist ein zweischaltiges Boot, man kann nichts sehen. Keine Chancelöcher im Schwertkasten. Hm. Also einen hatte ich bis jetzt und habe da dran rumgedoktort und es zieht immer noch Wasser, ja.
Im Schwertkasten wahrscheinlich?
Nein, irgendwo. Ja, es zieht Wasser irgendwo. Und im Schwertkasten hatte ich was gefunden mit so einem gewinkelten Draht, habe ich da drin rumgepult und irgendwie lose Stellen und hier und da und plötzlich war ich mit dem Draht auch mal irgendwie durch und dann konnte ich sagen, jo, an der Stelle ist tatsächlich ein Loch und man kommt ganz, ganz schön schlecht ran. Also das ist bei diesen Innenreparaturen immer sehr knapp mit Platz und man hat einen relativ großen Atemschutzhelm auf. Also das ist alles ziemlich unbequem, sag ich mal, und auch ein bisschen Nervensache, dass man da nicht plötzlich irgendwelches Werkzeug durch die Gegend feuert, ja, weil einem mal wieder der Pott umgekippt ist, gegen den man gestoßen ist und das Harz einem schön über den Rücken gelaufen oder sonst wohin. Ja, lecker. Nee, da muss man ein bisschen Ruhe bewahren.
Der Schwertkasten ist ja immer so eine Spezialstelle an den Teilen, weil es ist ja im Prinzip ein Loch im Boot und da steht ja Wasser drin.
Ja, das ist richtig. So ist es.
Und man kommt sehr schlecht ran, weil so ein Schwertkasten nur ein paar Zentimeter breit ist. Man kann also auch nicht einfach mal reingucken. Und wenn da irgendwas drin kaputt ist, dann hast du Spezialauftrag.
Ja, dann wird an vorhandenen Strukturen rumgeschnippelt, geschnitten. Dann macht man Löcher, Montageluken, die man zur Lecksuche benötigt und hofft, dass man dann an der richtigen Stelle die Löcher gemacht hat, zum Gucken, wenigstens in der Nähe von dem vorhandenen Leck. Aber es ist vieles Hoffnung. Und wir hatten da mal ein Gerät, was die Reparaturen an solch schwer zugänglichen Stellen ein bisschen erleichterte. Das ist leider noch in Reparatur oder auf Müll, ich weiß es nicht. Da bin ich nicht ganz, ganz sicher. So ein Endoskop mit Licht und ein bisschen guck durch. Das ist für solche Sachen ganz dankbar.
Es lebt recht glücklich in meinem Auftragsregal.
Schön so ein Gespräch, da kommen doch ab und zu noch mal irgendwelche Leichen aus dem Keller. Aber das ist auch mit so einem Gerät ist dem Bereich, naja doch, man könnte mehr machen, man sieht einfach mehr in den Schwertkasten rein. Das ist aber eine eher außergewöhnliche Location für Löcher. Also wie gesagt, ich habe da mal einen Patienten, der sowas hat und habe da auch was zugeklebt tatsächlich, weil ich auch gemeint habe, was gefunden zu haben. Aber offensichtlich auch nur so mehr Prinzip Hoffnung, nicht so ganz erwischt. Das zieht halt immer noch Wasser. Mhm. Aber das ist, solange es im Minimalbereich ist, mal ein Liter pro Tag, das ist für die Boote in dem Einsatzgebiet noch nicht mal einen Nebensatz wert.
Also nicht mehr für die Atlantiküberquerung geeignet, aber für Ausbildungsfahrten geht das.
Naja, das muss man ja realistisch sehen. Das man kann ja tatsächlich mal den ein oder anderen unliebsamen Verwandten oder Bekannten entsorgen mit solchen Kähnen. Das ist durchaus möglich. Aber ich sag mal, so ein Mann hier, das ist schon ein ziemlich stabiles Gerät.
Also ich finde das verblüffend, wie lange die Teile jetzt durchgehalten haben und wie gut sie eigentlich doch auch noch segeln, obwohl da ja nicht mehr viel Original dran ist. Das wäre nämlich so der nächste Punkt, wo ich noch mal gern was drüber wissen wollte. Ich hatte den Eindruck, dass die früher mehr Segelfläche hatten und dass die längere Masten haben. Hat sich da irgendwas verändert? Oder kommen mir das nur so vor, weil ich früher kleiner war?
nochmal den Satz, dass sie mehr Segelfläche haben. Ich fand,
dass die früher mehr Segelfläche hatten oder und längere Masten oder irgendwas anders war an den Dingen.
Dass sie früher längere Masten hatten, ist sowas von nicht richtig.
Ah ja, okay.
Der Mast ist souverän, 1 Meter und, frag mich was, 1,60, 1,70 länger als Original. Nicht ein klein bisschen, sondern viel, viel, viel länger als Original.
Er ist jetzt länger als Original.
Deutlich, dramatisch. Ich habe noch Originalmasten liegen. Die sind fast eine Mannslänge kürzer.
Ja.
Nee, aber die sind sowas von nicht mehr original und sowas von viel, viel, viel höher. Und die Segelfläche ist auch sowas von viel, viel, viel größer als vorher.
Tatsächlich.
Also richtig, richtig. Ja, also der Ursprung ist ja in dem Bennewitz-Brand zu sehen. Da hat irgendjemand mal das Mastenlager angezündet und dann waren sie alle weg und da gab es neue Masten. Jetzt fehlt mir die ganz genaue Info. Ich glaube, die Lieferlänge der neuen Masten war 7,5 Meter. Mhm. Das klingt nicht so ganz unrealistisch. Und ich hatte den Auftrag, neue Masten zu bauen und das ist es dann im Prinzip. Mehr Info gibt es da dann nicht zu. Ja, und dann guckt man, was man so an Teilen braucht und dann steht man da vor den 7,5 Meter langen Masten, guckt hier, guckt da und überlegt, ja, dann muss ich die hier alle auf, 1,80 einkürzen oder 1,60, 70, muss ich was absägen und ja, dann habe ich da...
Also 6 Meter war irgendwie ungefähr Originallänge.
Ja, drunter sogar noch, 5,70 oder sowas irgendwie. Und dann habe ich so gedacht, kann man, aber das ist, weiß ich auch nicht, ob das ein Geiz ist, Faulheit oder eine Mischung von allen möglichen, aber muss man irgendwas absägen? Und dann habe ich gedacht, na, sehe ich mal erstmal nicht ab, baue mal einen in Originallieferlänge und guck mal, wo der Baum dann ungefähr hin muss. Der Baum definiert dann ja im Prinzip auch die Vorlegslänge des Segels, die Baumhöhe und die war dann auch relativ weit oben mit den Originalsegeln. Kam ein ganzes Stück nach oben und da habe ich gedacht,
so dass man praktisch unterm Segel stehen konnte nachher.
Ja, und das ist ja nun mittlerweile auch so, dass die Bäume sowas von so weit oben sind, dass ich mit 1,85 Meter in der Lage bin, den noch an den Kopf zu kriegen, wenn ich mich hinstelle, aber kleinere Leute kriegen den gar nicht mehr ab, die haben mit dem Baum nichts mehr zu tun. Was ein großer Vorteil der ganzen Geschichte ist, ist es natürlich so, dass du die Segeldruckpunktverstellung da mit einberechnen musst. Der Segeldruckpunkt kommt halt auch mehr nach oben, was natürlich auch einen Hebel bewirkt, was natürlich für die Schräglage bei Wind auch immer noch zu bedenken ist.
Also man versucht eigentlich beim Segelboot möglichst viel Fläche möglichst tief zu haben.
Richtig, das ist Standard. So wurden die früher alle gebaut. Das ist bis vor ein paar Jahren auch alles richtig gewesen. Da haben sie gesagt, Baum schön tief, auch wegen induzierten Windwiderstand und all so ein Kram, dass man wirklich auch die Fläche ausnutzt und schön nach unten mit dem Baum. Die Mannschaft muss sich quälen.
Und das ist dann wohl der Grund, warum Segel oben spitz ist und nicht unten.
Das ist eigentlich falsch rum, weil das Segel würde oben wesentlich mehr Wirkung haben, weil die Windgeschwindigkeit
da
oben...
Es würde mehr Wind abbekommen, aber es würde dann auch für mehr Neigung sorgen.
Ja, das ist natürlich dann wieder so, dass die geneigte Mannschaft der Neigung des Bootes entgegenneigen kann. Die müssen einfach ihren Arsch bewegen, heißt das auf Deutsch, und sich ein bisschen mehr nach draußen hängen. Mhm. Und deswegen erfindet man dann eben...
Also nicht zur Trägheit neigen.
Richtig, genau. Die geneigte Massenträgheit wird dann eher abneigend betrachtet. Naja, gut, zu viel geneigt. Segel nach oben, das ist bei den modernen Booten auch gut zu beobachten. Die haben alle ein Fettheadsegel, das heißt, sie sind oben nicht gerade viereckig, aber haben oben viel mehr Fläche und bauen auch gerne mehr längere Masten dran. Auch im Jollenbereich, die Skiffs fahren da alle so durch die Gegend und hätten dann gerne eine ambitionierte Mannschaft, die eben dann im Doppeltrapez hängt und nicht nur in dem Boot rumsitzt und Kaffee trinkt.
Mhm.
Okay. Und das ist bei Menhir nicht so, dass es nun Fettheadsegel geworden sind und Doppeltrapez oder Menhir sogar mit Vierfachtrapez. Nein, so sind wir da nicht unterwegs. Diese Segeldruckspunktveränderung hat nicht so wahnsinnigen Effekt auf ein doch sehr seetüchtiges und sehr stabiles Boot gehabt. Die fahren schneller.
Das ist jetzt nur kein außergewöhnlich sportliches Boot, so ein Menhir, das ist mehr gutmütig.
Es ist so geblieben, trotz der sehr viel längeren Masten und trotz des erhöhten Segeldruckpunktes haben sich die Segeleigenschaften nicht merklich verschlechtert, auch nicht unbedingt verbessert. Es ist schlicht und einfach so, die Anzahl der Rettungseinsätze durch den örtlichen Rettungsdienst haben durch diese Baumhöhe erheblich abgenommen. Das muss man klar so sehen.
Also haben vorher Leute den öfter am Kopf gehabt?
Das war nicht unüblich, dass der ASB schon ein Zelt bei uns aufgeschlagen hat am Montag. Montag, Dienstag, Kursbeginn, Studentenkurse, alle auf die Möbel. Da ist der Baum noch ein bisschen tiefer, das Boot noch ein bisschen wackeliger. Da konnte man eigentlich gleich den ASB anrufen und sagen, Jungs, bringt euer Zelt mit, Gulaschkanone, ihr könnt hier erstmal ein Lazarett aufbauen bei Benedikt.
Das ist so zur Erklärung, also man kann ein Boot so segeln, dass dieser Baum sehr plötzlich auf die andere Seite will. Und wenn der schneller ist, als der Kopf unten ist, dann macht das Geräusche.
Ja, das schlägt ein, und es schlägt dann im Kopfbereich ein, und das ist natürlich immer ein Schaden. Ja, den kann man nicht so beurteilen, blutet oder nicht, Beule oder nicht, spricht noch oder nicht oder liegt komatös im Boot. Da muss man dann natürlich irgendwie als Laie sagen, nein, da lasse ich die Finger von, da muss ich den Rettungsdienst anrufen. Bei Kopfverletzung ist das nun mal so, da kommt man nicht dran vorbei.
Ja.
Und das war wirklich ohne Spaß. Und die haben da gestanden, ja, wir bleiben am besten gleich hier, da kommt dann der nächste Chef. Wir fangen gar nicht mehr los. Ja, und das ist eine
noch nicht mitgekriegt.
Ja, man muss was gesehen haben. Ja. Das war mehr als einmal Montag, Dienstag, ne, die ersten zwei Tage und dann Studentenkurse.
Ach so, das sind praktisch die ersten Stunden überhaupt, wo die Schüler auf dem Boot sind.
Genau, denn das Konzept ist
dann Orientierung erstmal reinführen.
Ja, sicher. Und die gucken dann natürlich auch alle nach vorne und sonst wohin oder auf ihren Beifahrer. Oder irgendwie, aber nicht auf den Baum. Ne? Und das ist eben das, was man dann eigentlich lernen muss. Und lernen nur Schmerz. Naja, das war zum Teil recht spektakulär. Kann ich mich gut dran erinnern. Heidenei. Hier Frankie Reimann vom ASB. Och ja, wir bleiben gleich hier. Da kommt ja schon der Nächste. Oh ja. Scheiße, ja, auch nicht schön. Naja, und das ist deutlich weniger geworden. Hat man immer noch mal den ein oder anderen Baumeinschlag, aber es ist wenig geworden.
Weil die Leute üblicherweise auch sitzen oder in der Hocke sich bewegen.
Ja, und eben auch muss ich mir auf die Schulter klopfen, weil ich zu faul war, die Masten abzusägen.
Ja.
Was da noch hinzukommt.
Ich glaube, das habe ich so noch gar nicht fertig gesehen. Ich habe da noch das alte Bild im Kopf.
Das ist schon
kürzeren Masten.
5 Jahre? Bestimmt mindestens.
Ah, ja.
Mindestens, auch wenn nicht länger. Wann hat es denn gebrannt bei Benewitz? Ich weiß
ja,
es gar nicht genau.
Das
ist lange her. Also die fahren da schon lange mit rum. Mhm. Und das ist, wenn man so ein bisschen genau hinguckt, sieht es ein bisschen merkwürdig aus, weil die Segel doch sehr weit oben rumfliegen über dem ganzen Boot. Das ist schon etwas merkwürdig. Aber ich sag mal, wer ein 49er gesehen hat, da ist das nicht viel anders. Na, die haben auch recht hohe Segel und die laufen da ja auch unter dem Segel und da durch.
Was ist 49er?
Skiff, Olympia. Jolle, fahren die olympisch mit. Und ein ganz modernes Boot und Doppeltrapez. Und da wird auch beim Segelseitenwechsel rübergelaufen auf die andere Seite. Da krabbelt niemand unter dem Baum oder durch.
Ah ja, okay.
Da hast du auch so viel Zeit, da ist mit hinknien und runter und wieder rein. Und nee, da musst du schon gerne innerhalb der nächsten anderthalb Sekunden am nächsten Trapez auf der anderen Seite hängen. Das ist eigentlich nur laufend zu erledigen.
Ja, die sind breit.
Ja, so ein paar Meter, ne? Von einem Beam zum anderen. Ne? Also, die haben ja mehr Uhren. Ich bin dann mehr so der Beamfahrer, wenn ich da mal sowas fahren darf.
Ja. Gut, das bringt mich zum Thema Rigg. Das Rigg ist alles, was oben auf dem Boot draufsteht, um Segel festzuhalten und beweglich zu machen. Was ist da an Reparaturen, an Schäden, an Umbauten und so weiter? Fangen wir mit den Schäden an. Wir hatten vorhin gesagt, dass der Rumpf ordentlich in Mitleidenschaft gezogen wird. Wie sieht das bei Mastbaum und Wanden und dergleichen aus?
Da muss man im Prinzip davon ausgehen, dass die allermeisten Schäden dem Wartungsunternehmen, also sprich mir, anzuhängen sind. wenn du irgendwas nicht gesehen hast, also das ist im Normalfall der Draht, der sich an der Pressung, der Draht wird mit so einer Presskauf zusammengepresst, eine Hülse, muss man sagen, Presshülse. Und da bricht er dann gerne irgendwann mal und man sieht es nicht immer so ganz leicht. Man muss ja schon recht genau gucken. Dann kriegt man mit, dass der Draht in Auflösung betroffen ist. Und wenn da so ein, zwei Drähte rausgucken, dann heißt das, dass im Prinzip noch mehr als die ein, zwei Drähte schon durch sind und dass man den Draht erneuern muss, der den Mast schlicht und einfach in der Senkrechten hält. Und da muss man schon genau gucken und da passiert es schon mal, dass man was übersieht. Da kann man gar nicht mal sagen, dass die Schüler da dran schuld sind. Also das ist mangelnde Wartung. Und ja.
Was passiert, wenn da was bricht?
Und da fällt der Mast um im Normalfall. Wenn es der vordere Draht ist. Wenn es ein seitlicher Draht ist, dann dauert es einen Moment länger. Wir haben immer zwei pro Seite, sodass der Mast noch einen Moment Zeit hat. Und nicht sofort umfällt, sondern wird noch von einem zweiten gehalten.
Aber nur auf halber Höhe.
Ne? Auf halber Höhe, verbiegt dann auf jeden Fall ein bisschen und fällt dann irgendwann später um. Ja. Mhm. Oder es sind die Verbindungen zwischen Rigg und Rumpf, da sind so Bleche eingeklebt, die eben bei den Booten auch über 40 sind. Und da habe ich im Moment gerade viel mit zu tun. Da habe ich den einen oder anderen, das ein oder andere Pudding, so heißen die Dinger, restauriert, also sprich, man macht da das alte Ding weg, da ist so Holz vom Hersteller drauf. Dieses Holz ist ja eigentlich mehr so eine Art Torfballen.
Naja, das war mal irgendwie Sperrholz und war
qualitativ hochwertiges Sperrholz, aber nach 40 Jahren ist die Qualität dann auch irgendwann am Ende ihrer Qualität angelangt.
Das ist einlaminiert?
Das ist einlaminiert, was bei Holz immer ein Problem ist. Ja. Wenn man es einlaminiert, dann kann die Messe, die da eindringen muss, weil es ist, so ein Blech ist relativ offen, das ist nicht total eingeklebt mit dem Boot, da sickert immer ein bisschen was runter, die geht ins Holz rein und geht nicht wieder raus, weil das ist dann so ein schönes Aquarium, wo dann Wasser drin steht. Und dann sagt das Holz irgendwann auch, da torf ich mal lieber ein bisschen.
Ja.
Und da habe ich im Moment ein bisschen...
Dann reißen die raus oder was passiert?
Ja, es dauert einen Moment. Das wird erstmal wackelig, weil da sind auch Bolzen drin. Das merkt man, wackelt so ein bisschen und das ist auch schon ziemlich locker. Guckt man ein bisschen genauer und sagt mal, da kann man gleich erstmal neu. Und dann laminiert man da ein neues Blech ein und macht eigentlich auch ein neues Stück Holz drunter, je nachdem, wie genau man das machen will.
Mhm. Da fällt mir noch was anderes ein, was ich immer ganz klasse fand in diesen Menieren. Die haben ja einen ganz eleganten Aufprallschutz gekriegt mal irgendwann. Gibt es den noch?
Ja, den gibt es noch. Karstadt hat uns da großzügig gesponsert. Da hatten wir mal Kontakt zu. Und die wussten auch nicht so richtig, wohin mit den Rolltreppenhandläufen und mussten die, glaube ich, auch sogar noch entgeltlich entsorgen.
Also jetzt sind diese dicken, schwarzen,
die man in der Hand hat, wenn man eine Rolltreppe hochfährt, hat man da die Hand drauf.
Da ist irgendwie noch Gewebe innen drin? Oder?
Das ist wie ein Autoreifen, du hast Stahl drin. Ne? Mhm. Richtig Stahl und im äußeren Bereich so ein bisschen Gewebe, die sind schon recht stabil. Nur die werden irgendwann, wenn sie auch rissig im Laufe der Jahre und dann schmeißt Karstadt die weg und da haben wir dann die eine oder andere Länge mal von abgekriegt. Und die sind noch im Gebrauch, es ist immer hin und her. Ne? Also ist es schön oder nicht? Ne? Naja, so mittlerweile hat man sich so dran gewöhnt, dass dieser Trauerrand da drumherum schön in Schwarz.
Also so ein bisschen nach Autoscooter sieht das eigentlich aus.
So ein bisschen, aber es hat auch ein gestalterisches Element. Das zieht das Boot also schon ein bisschen in die Länge. Es wirkt etwas rassiger.
Ah ja,
durch diesen optische
Vergrößerung.
Ja, das ist was X-Yachts macht mit ihren drei
Rallye-Streifen.
Das versuchen wir mit einem Streifen um. Es ist auch ein bisschen, also es zieht schon ein bisschen, lenkt das und gibt so ein bisschen Rasanz in die Optik ein wenig. Aber wenn man dicht daran tritt, dann verliert es doch ein bisschen.
Von vorne wirkt das mehr wie so ein Buxierschlepper. Oder
ja, gut, vorne hängt da noch mehr als dieser Rolltreppenhandlauf. Da sind noch diese dicken Bugfender dran, die mittlerweile eigentlich alle platt sind. Die sind sowas von durchgefahren. Aber das ist, es ist durch diese ganzen Maßnahmen der ein oder andere Schaden weniger.
Man sieht auf jeden Fall den Booten an, dass sie für Anfänger gebaut sind.
Ja, ja, das ist so, die sind schon recht robust, aber naja, all solche Maßnahmen sind natürlich super für das Gesamtgewicht des Bootes. Die werden eben auch nicht leichter durch so einen Rolltreppenhandlauf. 10 Meter, was wiegt das? Das sind nochmal 20, 30 Kilo mehr, wiegt dieses Rentchen. Aber es ist marginal, also das fällt nicht weiter auf. Dafür haben wir einen längeren Mast und ordentlich mehr Segelfläche. Es ist nicht weniger, ja. Es ist mehr. Das sind jetzt die neuen Segel, sind noch mal größer. So richtig fette Lappen da drauf.
Es war dann ja gleich mal ein Anlass für neue Segel. Das ist ja auch schön.
Oh nein, das ist die x-te Generation neuer Segel. Also das ist... Jesus Maria, so lange wie ich da bin, 30 Jahre, wie viele Satzsegel sind das denn jetzt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, der fünfte mal locker. Also alle 5-6 Jahre sind neue Segel dran, sowieso. Ja. Das ist so.
Dann sind die weich, dann sind die flüssig.
Sie verlieren so ein bisschen Stand. Die haben mit UV auch ganz viel Probleme. Ja, und irgendwie die neuen haben jetzt auch wieder mit Spark ganz viel Probleme, was die alten nicht hatten.
Ja.
Die alten waren irgendwie von der Stofftextur her woanders, weiß nicht ganz genau wie. Also Bollo sagte, dass sie nicht mehr ganz so viel Chemie in ihrem Segelstoff drin hätten.
Achso, und
leider
sich die Algen da besser.
Nee, sie sparken einfach. Die kriegen einfach die Schimmelpilzbildung, die kriegen die neuen Segel tatsächlich erstaunlich schnell. Und die alten Lappen, wir haben da uralte Segel, das ist nichts, aber auch nichts, kein Spacken, nichts. Die sind da nicht mehr weiß, die sind so ein bisschen grau, schummelig.
Gab es denn da irgendeine Imprägnierung oder sowas?
Weiß man da? Paulo meinte nur so leicht sibyllinisch, dass da die Textur sich geändert hätte, dass da früher mehr Chemie drin war in dem Segelmaterial. Ich weiß es nicht, aber das ist das, was ich sehen kann.
Ja.
Die neuen Segel sparken schnell. Das ist ganz erstaunlich. Vielleicht rollen wir sie auch besser, da die gerollt gelagert werden im Boot.
Ach so, okay, dann bleiben sie auch feucht, wenn sie so...
Das ist ein bisschen so eine Tupperdose mit Dauerfeuchtigkeit, obwohl ein bisschen Belüftung ist da, aber ja, knochentrocken ist so ein Boot eigentlich eher nicht. Das kann der Mann hier nicht.
Über die Jahre gab es dann noch eine Änderung, die mir aufgefallen ist, und das war die Ruderanlage. Ich habe, glaube ich, zuletzt als Kind so die Originalruderanlagen gesehen davon. Meine Erinnerung erzählt mir, dass das irgendwie ein Druckgusskopf war oder sowas. Oder aus Alu zusammengeschraubt. Und heute sehen die aber anders aus, eigentlich bei allen Booten. Was hat sich da getan über die Jahre?
Da muss man erstmal die Erinnerung ein bisschen bearbeiten. Das Original ist ein Holzkopf.
Holz war das.
Holz, ja, Bootsbausperrholz, zusammengeklebt, wie auch immer. Und seitlich die Pinne angebracht mit so einem Doppelwinkelmaterial, haben wir die einfach angespackst von der Seite. Und das ging auch ein paar Jahrzehnte gar nicht so schlecht damit.
Das war bei den Jollen. Bei den Möwen und bei den...
Nee, die Möwen haben einen Alugusskopf. Die haben einen Alugusskopf.
Okay, dann war das das.
Bei den Möwchen. Und wenn du Möwefahrer warst, dann hast du mit den Dingern zu tun. Und die gibt es immer noch in der Form. Und die sind immer noch genauso... die sind etwas besser geworden. Früher waren sie echt scheiße. Mittlerweile sind sie etwas besser. Also die brachen immer recht schnell, dieses Alu-Druckguss. Das war immer
genau das
geguckt und
war nämlich das,
nicht so schön. Hier, aber man hier hat noch ein paar mit Holzköpfen, die fahren da noch rum. Wir haben auch mal 2, 3 neue vom Tischler machen lassen.
Das ist so wie man das irgendwie von so alten Fischkuttern kennt, dass praktisch die Pinne seitlich an das Ruder angeschraubt war.
Nehme ich mal an, dass mit so einem U-Profil. Nochmal gewickelt ist. Einfach oder das Blech da an und da steckt die Pinne dran und dann an der Seite vom Ruderkopf angedengelt. Das gibt es noch. Aber wir haben mal welche schweißen lassen aus Niro und die sind deutlich schicker und auch deutlich besser. Und wenn ich besser schweißen könnte, könnte ich da nochmal ein paar neue von entwerfen. Aber mittlerweile haben wir das relativ gut im Griff. Also es ist mit den Ruderanlagen wenig Stress. ab und zu mal fliegt ein Bolzen ab oder irgendwas, was immer ganz erstaunlich ist, weil die Schweißer behaupten immer, jeder Schweißpunkt hält 1,5 Tonnen. Ja. Ich sage ja, so viel Druck haben wir da nicht auf der Ruderanlage. Es muss einfach über die Bewegung sein, die da stattfindet und über ein bisschen Ruderdruck hier und da, dass das dann trotzdem einfach reißt. Da fliegt da einfach so ein Bolzen ab, pling, an der Ruderanlage. Die haben ja ein Bolzen und ein Loch.
Ja.
Ja, und dann arbeitet das ein bisschen oben, fliegt da einfach ab. Der Bolzen am Boot. Kann auch sein, dass der abfliegt, auch das ist wirklich. Ne? Da ist ja immer Bolzenloch bei den Dingern. Mhm. Und die entfernen sich tatsächlich, auch wenn sie vernünftig geschweißt sind.
Jetzt ist die ganze Zeit so auf diese zwei Ausbildungsjollen geguckt, auf die Möwe und Menhir. Aber es gibt da noch spannendere Boote, mit denen du zu tun hast.
Und ja, sportlichere. Die mehr am Rande, am Rande. Das ist nicht so das Kerngeschäft der Segelschule. Das ist mehr Rand. Dass man mit den etwas flotteren Dingern rumfährt. Ja, gibt so doch das ein oder andere Modell haben wir da noch. Die sind aber auch nicht mehr ganz moderne. So ein Laser 1 ist auch eine Konstruktion aus den 70er Jahren.
Das ist eine Einmannjolle?
Ja, die einfach gebaut ist.
Wird aber nicht in der Ausbildung benutzt? Das,
nö, das ist mehr
für Spaß.
Mehr so ein Spaß- und Badeboot, was durch sein einfaches Handling und seinen doch recht großen Vorwärtsdrang besticht. Also das fährt gerne nach vorne los und kann eben auch übers Wasser drüber fahren, nicht wie die anderen beiden Bootstypen, die mehr durchs Wasser durchfahren, die Verdränger. Das ist mehr langsameres Modell und diese Laser 1 zum Beispiel ist mehr ein Gleiter, was eben auch schon bei geringeren Windgeschwindigkeiten übers Wasser drüber fahren kann. Und dann eben auch, so mal 10 Knoten erreicht. 10 Knoten ist von der Geschwindigkeit her noch nicht mal 20 Stundenkilometer. Da lacht der Fahrradfahrer drüber, aber auf dem Wasser kommt dann das schon vor wie Lichtgeschwindigkeit. Ja. Ja, man meint, ui, 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 ist das schnell. Ui, ui, ui.
Und da ist weniger dran, was kaputt gehen kann am Laser. Ne?
Vielleicht. Es gibt ekligere Stellen. Jede Konstruktion besticht durch eklige Stellen, die, solange sie heile sind, gut sind. Aber beim Laser 1 ist diese Standard-Ekelstelle das Loch, wo man den Mast reinsteckt. Mhm. Und das ist natürlich ein Loch einfach, ein einfacher Koker, so nennt sie das Ding, wo der Mast relativ genau reinpasst. Und der Mast hat gerne mal ein bisschen Sand an sich oder auch sonstiges Dreckzeugs, was in dieses Loch mit hineingerät und dann wirkt die ganze Geschichte wie so ein Bohrkopf und der Sand schmirgelt sich da schön durch diesen Koker durch und der ist dann irgendwann tatsächlich schlicht und einfach auch auf, sodass da Wasser reinläuft. Und
das heißt, der Mast dreht sich
hin und her und wirkt wie ein Bohrer, bohrt sich da durch mit dem Sand zusammen. Macht er das Gilcoat weg und dann das Laminat und dann ist er auch schon da, wo er hin will. Dann ist er.
Der steht unten auf dem Boden vom.
Ja, da ist so ein Bootsbauzementklotz drunter, der den Koker mit dem unteren Part des Rumpfes verbindet. Und der wird dann, je nachdem, wie der Hersteller, Herr Lese, da Lust hatte, den Koker mit der äußeren Schale zu verbinden, mehr oder weniger an verschiedenen Stellen wird das Ding dann undicht. Meistens ist es mehr der Rand als der untere Bereich, sodass das Wasser dann auf jeden Fall aber so oder so in den Zwischenboden reinfließt. Und das
über also aber von innen, also es ist nicht so, dass er von außen dann undicht wird.
Nö, aber es ist eben auch ein nasssegelndes Boot und man ist erstaunt, wie viel Wasser durch so ein kleines Loch in so einem Bereich, wo man meint, da ist ja sowieso eher nichts, das ist ja mehr Überwasser, da eindringen kann und das ist durchaus möglich bei einer feuchten Fahrt, dass man da nach einer Stunde, anderthalb schon deutlich im 20 Liter Bereich rumfährt. Was bei so einem kleinen, leichten Boot auch schon nicht mehr marginal ist, das merkt man schon, dass da Wasser mit rumschwappt, was dann auch die Fahreigenschaften ein bisschen beeinträchtigt. Jo.
Ja.
Jo, merkt man schon doch. Ist dann nicht mehr schön und das ist eine sehr eklige Stelle, Konstrukteur da gebaut hat. Man kriegt es hin, aber es ist nervig. wie bei allen anderen Booten auch die Flex zum Einsatz und in der Nähe eine entsprechende Montage.
Das heißt, das so Sand als Schleifmittel war bei der Konstruktion gar nicht eingeplant.
Nee, das ist ja ein Bedienungsfehler, wie immer, wie häufig, der solche Schäden herstellt. Dass man einfach nicht dafür sorgt, dass man den Master sauber und dreckfrei reinkriegt. Mhm. Oder dass man nach dem Segeln nochmal das Boot einmal hochkant stellt und aus diesem Koker Sand oder Schlamm oder was immer, da kackt ein Vogel rein oder irgendwas oder eine Kakerlake verstorben, dass man die Sachen da rausholt, die da drin sind. Dass, wenn man das warten würde, jedes Mal vorm Segeln, nach dem Segeln, dann würde das sicherlich deutlich länger halten, sage ich mal. Ja. Und noch zusätzlich an den Teflonscheibe da einlegt, was dann die.
An sowas dachte ich nämlich gerade.
Machen die gerne, das gibt es ja auch sehr regelmäßig zu kaufen. Ja. Packt man da rein und schon hält die ganze Sache erstaunlich viel länger. Mhm. Ja, da gibt es schon die ein oder andere Idee, aber das ist alles schick und gut für den privaten, persönlichen Bereich, aber in dem Moment, wo der gemeine Schörler oder Segelaspirant dazukommt, ist das schwierig umzusetzen.
Ja, so kenne ich es aus meiner Segel. Schul- und Segellehrerzeit eigentlich auch. Man kann eigentlich nicht am laufenden Band überall gucken, dass die Boote so artgerecht behandelt werden.
Das würde bedeuten, dass du eine Abnahme machst, bevor die losfahren. Mhm. Das würde aber auch bedeuten, dass du beim Aufbau daneben stehst. Oder zumindest mal eine Kamera hast, die das Ganze beobachtet. Aber das ist, es wird kompliziert und der Aufbau ist so schon. Naja, für denjenigen, der andauernd Laser segelt, der lacht da natürlich drüber. Für denjenigen, der das einmal im Jahr macht, der steht davor und versucht, diese immens vielen Teile zusammenzubringen, was bei uns an der Segelschule schon minimalistisch ist. Es ist wirklich nur noch das dran, was man unbedingt braucht. Ja. Aber das alleine ist schon zu viel für den Gelegenheitsfahrer. Mhm. Da muss man immer wieder erklären.
Wobei jetzt der Laser mit nur einem Segel drauf, dann eigentlich sogar noch ganz sparsam konstruiert ist.
Ja, und drei Ecken mehr gibt es da nicht, die man zu versorgen hat, wovon die obere sowieso fixiert ist. Ne? Da ist kein Fall dran, das wird nur wie so ein Strumpf über den Mast gezogen, so dass man eigentlich nur noch zwei Ecken hat, die man so ein bisschen bearbeiten muss. Ne? Und das Rig besteht aus drei Teilen, Baum und zwei Mastteile. Ne? Und das ist schon recht übersichtlich. Aber es gibt so Sachen wie Stöpsel rein, ne? Das Boot ist zweischalig. Und hinten ist ein Ablassstöpsel für Kondens und anderes eindringendes Wasser. Den muss man natürlich vorm Losfahren zumachen. Sonst fährt man da nicht lange mit. Das geht schlicht und einfach unter das Modell. Und das wird immer wieder vergessen. Und man steht dann und dann, man kann nicht immer dabei sein. Und ruckzuck, schon kommt einer zu Fuß wieder und sagt, mein Boot ist untergegangen. Oh Gott.
So gab's das schon?
Ja, mehr als einmal. Und ich sage, dann trinken wir schnell die Flasche Wein aus und wenn du Glück hast, passt der Korken da hinten rein. Ja. Und dann kannst du damit wieder zurückfahren. Oder meistens sind ja gesichert, die hängen da ja dran, die Korken. Du musst du einfach nur reindrücken. Es ist eine einfache Handbewegung. Nur ist das Boot erstmal voll. Dann kriegst du das im Wasser natürlich nicht wieder raus. Das ist ja Zwischenboden.
Ja.
Und dann versuch mal 300 Kilo irgendwie den Strand hochzuziehen. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, das Boot zu schreddern. Das zerbröselt dann auf einem kleinen Stein in sehr viele Lochteile.
Das bringt mich noch zu einer Frage. Wie sieht das aus? Wird gerne gekentert eigentlich so während der Ausbildung?
Ja, es ist Pflichtprogramm.
Ja, gut, also absichtliches Kentern gehört auch dazu.
Ja, gehört dazu. Ist Ausbildung.
Das nicht absichtliche?
Immer mal, je nach Lufttemperatur. Hochsommer oder so. Jugendliche, die auch ein bisschen schon Hitze haben, die machen das gerne mal.
Die sind zu mutiger.
Ja, sagen einfach mal, jetzt lass mal kentern, lass mal probieren. Ne? Und das mal irgendwo auf freier Wildbahn, nicht nur angebunden am Steg, sondern einfach in Fahrt umfallen und dann wieder hinstellen. Das machen die schon, ältere Leute dann eher nicht so. Und man muss es schon ab und zu mal machen. Das ist schon recht hilfreich, dass die Welt nicht untergeht, wenn das Boot auf dem Kopf rumsteht.
Ja. Bleiben die Boote heil dabei?
Nein, sehr unterschiedlich. Mhm. Die Besatzung ist immer in der Lage, über ihre Biomasse ein Schwert zu verbiegen oder wenn sie auf ein Schwert rumhüpft, auch am Schwertkasten irgendwie.
Also der Plan ist eigentlich, das Boot wieder aufzurichten, sich dazu aufs Schwert zu stellen und so ein Gegengewicht praktisch zu schaffen. damit das... das
ja, das ist eine komplexe, na, sag ich mal so, halbstündige Einweisung oder 20 Minuten, so lange braucht man da wohl für, bis man die Kenterei aller Benevitz, es gibt da diverse Techniken, so ein Boot wieder hinzustellen, wieder hinkriegt. Und das Ganze bezogen auf den Standard-Ausbildungsbootstypen Möwe, da macht man das und das. Mhm. Das ist bei jedem anderen Bootstyp auch wieder anders. Durchaus beim Leser kannst du dich auch aufs Schwert stellen, was kein Problem ist. Du hast natürlich nur kein Gegengewicht, keinen zweiten Mann, der das Boot mit in Balance hält, wenn es wieder steht.
So schnell.
Dann musst du dann schon alleine die Mitte des Bootes finden.
Ja.
Sonst fällt es gleich wieder um.
Mhm. Ups, ja.
Das ist nicht so in einigen wenigen Worten zu beschreiben. Da gibt es je nach Bootstyp verschiedenste Unterschiede.
Also ich habe bisher nur mit dem 420er Kentern geübt, da habt ihr auch ein paar von, glaube ich.
Ja, haben wir noch, ja.
Zwei hatte ich in Erinnerung.
Ja, Holzschwert, ja, und du bist jemand, der in der 90-Kilo-Klasse unterwegs ist,
mhm.
und da bist du prädestiniert dafür, dass du das abbrichst. Das ist gar kein Problem.
Ne? Mhm.
Du stellst dich ein bisschen nach hinten, brauchst nicht mal viel Wippen, und das ist nicht so ultra dick auf dem 4-2, das hast du schnell durch. Oder Spezialspezialisten, die eben im Fußgängerbereich, im Flachwasserbereich solche Übungen machen, die wollen natürlich ihre Hebelkräfte verbessern und klappen das Schwert ganz runter, um es wieder aufzurichten, das Boot. Und dann ist die Wassertiefe nicht ausreichend, um das ganz ausgeklappte Schwert und das Boot steht und das Schwert ist ab.
Ah ja, okay.
Das ist die zweite gute Möglichkeit.
Zur Seite weg.
Das bricht. Das ist ein Holzschwert, was soll es machen? Da sind 300 Kilo im Spiel, also zwei Mann im Boot. Oder 250, lass es sein. Und schon ist das Schwert abgebrochen, weil sie es einfach ganz ausgeklappt haben im Flachwasserbereich.
Mhm. Also
darüber nachzudenken, dass das nicht geht.
Mhm.
Oder einmal, ja.
Ja.
Einmal Schwert. Hm. Müsste man dann genug in Reserve haben. Die Sverda-Batterie.
Wie sieht das mit Durchkentern aus?
Ja, auch immer gerne. Man sieht es an den Segelköpfen, den oberen Spitzen.
Da ist dann Matsch dran. Also durchkentern ist praktisch, wenn, wie heißt das so schön, dann scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt.
Ja.
Und das ist die fortgeschrittene Version, ist, wenn eben der Mast unten ist und das Schwert oben, das ist verkehrt rum.
Dann hast du sozusagen Dreck am Stecken.
Ja.
Und zwar ist das richtig schöner Schwarzsedimentschlamm, der auch eine wunderschöne Färbeigenschaft hat, das geht so schnell nicht wieder ab.
Mhm.
Auch wenn du es an den Fingern hast, das riecht schon schön gammelig und ist sehr zähes Zeug.
Ja.
Also das ist, kann man sehen, das kann man nicht so eben mal vertuschen. Mhm. Erkennt er, das kann man sehr gut erkennen.
Mhm.
Da wir da keine Windrichtungsanzeiger mehr im Mastbereich umfahren, fällt das nicht ganz so auf. Sonst sind eben auch diese sogenannten Verklicker schnell mal krumm. Aber haben wir nicht mehr, weil es ist einfach zu teuer.
Das lohnt sich nicht, ja.
Nee, genau.
Da waren irgendwie mal Bälle oben angebunden, glaube ich, als ich da zuletzt
dieses Szenario zu verhindern, dass sie wurde durchkentern.
Was das, auch manchmal hilft.
Das tut es auch, also das ist geht sehr gut. Nur das ist natürlich von der Besatzung abhängig, ne, wenn die nach dem Umfallen sich erstmal beide auf den Mast stellen, weil das noch eine relativ trockene und leicht erreichbare Stelle ist, dann dauert das natürlich nicht lange, dass das Boot trotz Kenterball, der hat ungefähr 10 Liter Auftrieb, vielleicht 15, trotzdem durchkentert. Also auch einer auf dem Mast reicht schon völlig, dass man den runterdrückt. Das ist auch über den langen Hebel reichen die 10 Kilo nicht.
Mhm.
Als Auftrieb. Das zu gewährleisten. Nö, das ist dann ein Bedienungsfehler. Deswegen üben wir es ja auch, dass eben niemand sich auf den Mast stellt, sondern eigentlich, gleich beide erstmal ins Wasser gehen.
Ja.
Wenn man ganz schnell ist, kann man oben über den Rumpf aufs Schwert. Aber das soll auch ganz schnell sein, weil es ist auch dann wieder so eine Trottelgeschichte. Ja, ich bin noch oben, aber nicht auf dem Schwert, sondern hängt noch auf dem Rumpf. Und all dies sind Kilos, die die Mastspitze belasten und somit, prima. Dafür sorgen, dass der Mast.
Also wenn man das richtig toll im Griff hat, dann kann man trocken kentern.
Ja, was auf Leser nicht so. Naja, es geht so. Ja, man kentert da gerne auch auf Vorwindkurs, was immer ganz erstaunlich gut geht.
Mhm.
Aber man kriegt schon hin, also dass man das trocken kentern kann.
Mhm.
Wenn man sich unter das Boot kennt, dann sagt man, oh ja, jetzt wird's gleich platsch. Oh ja.
Dann haben wir uns einmal so durch die Ausbildungsjollenschrauberei durchgehangelt jetzt. War noch was Wichtiges, wo ich gar nicht nachgefragt habe, was dir gerade einfällt?
Nein, du hast alles erfolgreich besprochen.
Sehr schön.
voll erwischt.
Ich fand das tatsächlich jetzt sehr spannend, obwohl ich da vorher schon mit viel Kontakt hatte, war eine ganze Menge dabei, wo ich noch nichts von gehört habe und was ich sehr interessant fand und sehr lehrreich fand. Und genauso war das Experiment mit dem Podcast eigentlich auch gedacht, dass es einmal kreuz und quer durch ein Themengebiet geht und für viele Leute was Neues dabei ist.
Ja, glücklicherweise hast du da eins gefunden, wo ich mich ein bisschen mit auskenne.
Ja,
sonst alle anderen Themen kann ich nichts oder nicht viel zu erzählen. Ja, könnte, dürfte, man sollte vielleicht. Und, all diese Aussagen beschränken sich auch wirklich nur auf diesen kleinen Bereich Bennewitz, und das ist ja nun nicht die Welt, sondern wirklich nur ein Minimalbereich, und da ist es so, und naja.
Das hebe ich mir dann alles auf für mein neues Projekt Inkompetenzcast, wo ich nur zu Sachen Fragen stelle, über die jemand gar nichts weiß.
Ja, das geht auch, ja. Da kann ich also auch zu jedem Thema einen Beitrag leisten. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Da muss man anders fragen.
Ja.
Oder wir fragen doch einfach mal Wikipedia. Ja, die werden das schon wissen.
Nicht ganz so lang.
Nee, verdient.
Sehr schön. Ich danke dir herzlich.
Ich hoffe, auch der eine oder andere Zuhörer, der sich das vielleicht anhört, hört sich das vielleicht an.
Ja, ich werde ein paar Leute dazu zwingen, notfalls.
Ja, hör dir das an.
Und
ja,
ich hoffe, dass das irgendeine Form von Feedback auch dazu gibt.
Es ist lang.
Ja?
Ich glaube, wir sitzen hier schon eine ganze Weile, ja.
Man kriegt das immer so gar nicht
mit. Es ist lang.
Also auf jeden Fall ist draußen dunkel geworden zwischendurch, ja. Und der Kaffee ist kalt geworden.
Ja, auch, siehst du, deswegen ist es lang, denn mach mal aus.
Gut, ich danke dir.
Ich danke dir auch.